Grüß Göttin, Frau Holle. Wie habe ich mich gefreut, als mir klar wurde, dass du die zweite in der Reihe der Göttinnen bist, von denen ich erzählen darf. Denn du begleitest mich seit meiner Kindheit. Das Bilderbuch von der Goldmarie und der Pechmarie von Bernadette aus dem Jahr 1972 kenne ich in- und auswendig. Und ich liebe es. Dort bist du abgebildet mit einem Kleid, einer Schürze, einer Haube und du hast sehr, sehr große Zähne. Aber du bist freundlich. Die Geschichte, wie die Gebrüder Grimm sie erzählen, habe ich damals nicht wirklich verstanden. Die berühmten Brüder übrigens hörten deine Geschichte von Henriette Dorothea Wild, einer hugenottischen Bürgerstochter und, wie ich glaube, Hüterin des alten Wissens. Und allem Anschein nach gab es in ihrer ersten Fassung weder eine böse Stiefmutter noch einen Hahn. Wie dem auch sei, verstanden habe ich die Geschichte nicht wirklich, aber ich habe sie geliebt. Und so langsam begreife ich auch, warum. Als ich mich auf die Suche nach dir gemacht habe, Frau Holle, da habe ich mich gefreut, als ich herausfand, wie viele meiner Vorfahrinnen und Zeitgenossen bereits nach dir gesucht und von dir erzählt haben. Da ist zum Beispiel die Historikerin und Matriarchatsforscherin Annette Rath-Beckmann, auf deren Internetseite die-göttin.de ich eine wahre Fundgrube an Erzählungen und Informationen über dich fand. Oder Karl Peto, der schon in den 50er Jahren begann, deine Erzählungen, Märchen und Sagen zu sammeln und dessen liebevolle Geschichten heute als Inspiration für viele Erzählerinnen dienen. Oder natürlich Wolf-Dieter Storl, der auch einen großen Anteil daran hat, dass man deine Namen in Deutschland heute wieder nennt. Deine Namen überhaupt, Frau Holle, die faszinieren mich. Da ist zum einen die Frau Percht. So nennt man dich im Süden, in der Schweiz, in Österreich, Bayern, Baden-Württemberg. Percht, das klingt so schön urtümlich, wild. Es klingt nach hässlich sein dürfen. Es klingt frei. Es klingt nach dem Heulen und Pfeifen deiner Lebensrute, wenn sie durch die Luft saust. Mit der Lebensrute übrigens wurde früher das Alte ausgefegt und das Neue gesegnet. Und erst sehr viel später drückte irgendein Wahnsinniger deinem Namensvettern Knecht Ruprecht die Rute in die Hand, um die Widerspenstigen zu züchtigen. Percht. Man nimmt an, das Wort Percht kommt vom althochdeutschen Wort Peracht, glänzend oder hell. Frau Percht, die Glänzende. Dann ist da natürlich dein Name Frau Holle. So nennt man dich in weiten Teilen Deutschlands, vor allem in Mitteldeutschland, von Luxemburg bis Sachsen und ganz besonders in Hessen und Thüringen. Denn dort befindet sich der Holle-Teich am Hohen Meißner. Frau Holle, das mag ich. Das klingt nach Kraft. Es klingt aber auch nach Respekt. Denn du bist nicht einfach nur die Holle. Nein, Mann hat ein Frau davor gesetzt. Und Frau kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Frau. Und das wurde früher verwendet für Damen von Adel. Auch damit verwandt ist übrigens das Wort Holde. So nennt mein Mann mich manchmal. Und jedes Mal wird es mir warm dabei. Vielleicht, weil es eine Erinnerung ist an deine Priesterinnen, die man die Holden nannte. Vielleicht aber auch, weil es ein kleines Anerkennen ist meines Weges auf den Spuren der großen Göttin. Ich bin gern eine Holde. Überall finden sich kleine Spuren deines Namens. Nicht nur Schleswig-Holstein, sondern auch Helgoland trägt deinen Namen und in Holland erzählt man sich viele Geschichten von dir. Auch der Holunder ist natürlich nach dir benannt, aber dazu später. Im Norden erscheinst du dann als Frau Wode, die Frau des fürchterlichen Gottes Wodan, der mit der wilden Jagd im Winter durch die Lüfte saust. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob du im Zuge der Wodanisierung, welche schon bevor die Kirchen auftauchten, die große Göttin durch einen Gott ersetzten, ob du im Zuge dieser Wodanisierung inkognito gehen musstest, dich ein klein wenig verstecken, verkleiden. Denn das Verkleiden ist ja nur eines deiner vielen Talente, wie die schrecklichen Masken der Perchtengänger heute noch so wundervoll zeigen. Und dann ist da noch Hulda, dein Name aus der nordischen Mythologie. Daraus kommen vielerlei Worte, zum Beispiel die Huld. Jemandem eine Huld erweisen, bedeutet ihm etwas Gutes zuteil werden zu lassen. Und ich muss schmunzeln, wenn ich mir überlege, dass in einer sehr viel jüngeren Geschichte drei Könige an die Krippe eines Kindleins treten, um ihm zu huldigen. Wahrlich, die große Göttin versteckt sich überall. Als ich mich auf die Suche nach dir gemacht habe, Frau Holle, da war ich sehr schnell sehr erstaunt. Denn ich fand Bilder und Zeichnungen, zum Teil sehr alte Zeichnungen, von dir als schwangerer Frau, von dir umringt von Kindern. Und je mehr ich las und je mehr ich erfuhr, desto klarer wurde mir, du bist die große Mutter. Du hütest die Heimchen, die Seelen der ungeborenen Kinder. Bei dir warten sie darauf, wieder in die Welt zu kommen. In alter Zeit war es Brauch im indogermanischen Europa, dass eine Frau, die ein Kind empfangen wollte, in einen Teich oder See steigen musste. Hinab zu dir, zur Holle, in die Dunkelheit, um dort eine Seele zu empfangen. Die Verwandtschaft des Wortes Seele mit See in der deutschen Sprache zeugt noch heute davon. Es gibt viele solcher Teiche und Seen. Der Titisee, der See der kleinen Kinder, ist ein solcher. Bist du traurig, Frau Holle, wenn du die Statistiken siehst, die besagen, dass Deutschland eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt hat? Ich weiß es nicht. Doch es ist mir ein Trost, zu wissen, dass all diese ungeborenen Seelen, die darauf warten, am großen Spiel des Lebens teilzuhaben, dass sie bei dir sind. Ich sehe dich vor mir, wie du sie wiegst auf deinen Knien, wie du sie auf deinem Rücken trägst, wie sie an deiner Hand die ersten kleinen Schrittchen tun. Und ich weiß, sie sind bei dir gut aufgehoben. Und ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob ein solches Heimchen dort auch auf mich noch wartet. Doch genug davon. Als ich mich auf die Suche nach dir gemacht habe, Frau Holle, musste ich feststellen, dass meine eigentliche Suche in meinem eigenen Leben stattfinden muss. Aber wo finde ich dich, Frau Holle? Überall, höre ich dich sagen. Du musst nur sehend werden. Sehend? Aha. Und da fällt mein Blick durchs Fenster auf den kleinen Holunderbusch. Er war einer der ersten Pflanzen, die ich hier, an diesem Platz, an dem ich nun lebe, gepflanzt habe. Instinktiv wusste ich, die Holle muss her. Und da wächst er nun. Und er hat uns bereits diesen Frühsommer wunderschöne Blütendolden beschert und im Herbst eine ganze Handvoll köstlicher Beeren. Es ist dein Strauch, der Holunderbusch. Er war unseren Vorfahren heilig. Fast jedes Haus und jeder Hof hatte einen Hollerbusch. Der Holler schützt, der Holler vertreibt böse Geister und der Holler kann negative Energie binden. Er zieht sie an und er senkt sie hinab ins Erdreich, auf dass sie von dir verwandelt werden möge. Der Holler trägt deine Farben, die Farben der großen Göttin, weiß die Blüten, rot der Saft und schwarz die Beeren. Er ist stark, der Holunder. Als ich letzte Woche sehr krank war und unter anderem meine Stimme verloren hatte, da erzählte mir mein Mann von einem alten Brauch. Man ging und band die Krankheit an den Holunder. Und so beschloss ich, es zu versuchen. Ich zog mich warm an und ich ging zu dem kleinen, mickrigen Sträuchlein und ich nahm einen Bindfaden und ich band ihn um eines der dürren Ästchen. Und ich bat die große Mutter, das Krankheitswesen von mir zu nehmen, es ins Erdreich aufzunehmen und zu wandeln. Ich fühlte mich etwas seltsam dabei, schließlich sind wir Rituale dieser Art nicht mehr gewöhnt. Zu groß das Vergessen, zu groß die Amnesie. Doch ich tat es. Und ich dankte und ich ging. Und hier bin ich nun, eine Woche später. Meine Stimme ist wieder da und ich kann von dir erzählen. Danke, Frau Holle. Wenn ich nun weiter in meinem Leben nach dir suche, dann fällt mir das alte Spinnrad ein, das seit Anfang des Jahres bei uns im Haus steht. Auf den Mittelaltermärkten, wo ich Geschichten erzähle, ist das Spinnrad der Publikumsmagnet schlechthin. Ständig sind wir umringt von einer Traube von Kindern und Erwachsenen und alle naslang kommt ein alter Mensch und sagt, »Ah, ja, das hat meine Mutter auch noch gekonnt.« Der Faden der Erinnerung ist durchscheinend und fast zerschlissen. Aber noch besteht er, hilf mir, Frau Holle, mitzuhelfen, daran zu spinnen. Du bist die große Spinnerin. Unzählige Märchen und Geschichten zeugen davon. So zum Beispiel das Märchen von den drei Spinnerinnen, wo du in deiner Dreifaltigkeit auftauchst, um einer jungen Frau in Not zu helfen. Die eine der drei Spinnerinnen hat einen dicken Daumen, die zweite eine breite Lippe und die dritte einen Plattfuß. Auch die drei Nornen, die den Schicksalsfaden eines jeden Menschen spinnen, abmessen und dann abschneiden, sind aus dir hervorgegangen. Und wenn ich am Spinnrad sitze und das Rad schnurrt und surrt in ewigem Lauf, wenn mein Fuß das Pedal tritt und der Faden unter meinen Händen entsteht, dann zieht eine Ruhe ein in mein Herz, eine große Ruhe, die mich daran erinnert, dass ich Teil eines riesigen Kreislaufs bin. So finden sich viele Spuren von dir überall, in meinem Leben und in der Welt um mich herum. Und ich bitte dich, Frau Holle, sei du mit mir auf meinen Wegen, auf dass ich sehend werde. Und ich weiß, wenn ich nun die Geschichte von den ausgeblasenen Lichtlein erzähle, dann hörst du ganz genau zu. Denn gerade jetzt, als ich über den Rand meines Mikrofons durchs Fenster schaue, beginnt es draußen zu schneien. Die ausgeblasenen Lichtlein. Es war kalt in dieser Nacht. Bitter, bitter kalt. Die glänzenden Lichter der Sterne funkelten am nachtschwarzen Himmel. Schnee bedeckte Dächer, Bäume und Berge, und am Fuße der Berge lag ein Bauernhof. Dort lebte eine alte Bäuerin mit ihrer Sippe. Sie war eine Hüterin des alten Wissens. Und alle Bewohner des Hofes waren den ganzen Tag fleißig gewesen, um diese Nacht vorzubereiten. Denn die Rauhnächte standen vor der Tür, die Zeit, da die Göttin in ihrer Gestalt als große Mutter, umgeben von ihren Heimchen, über die Erde zog und Land und Feld segnete. Und in dieser Zeit musste alle Arbeit ruhen. Und so waren Haus und Hof geordnet und geputzt, alles glänzte, das Gerät stand im Schuppen, die Vorräte waren verstaut, alles war bereit. Und gegen Abend wendete sich die alte Bäuerin dem Brauch zu. Sie nahm ein wenig Mehl, streute es in den Wind und sie bat den Wind, diese Gabe gnädig anzunehmen und im kommenden Jahr Haus und Hof zu verschonen. Alsdann gab sie eine Scheibe Brot in den Ofen und sie bat das Feuer, die Gabe gnädig anzunehmen und im kommenden Jahr Haus und Hof zu verschonen. Alsdann streute sie ein paar Körnlein Salz in den Brunnen und sie bat das Wasser, die Gabe anzunehmen und im kommenden Jahr frisch und klar zu sprudeln. Und schließlich ging sie in den Garten und vergrub ein paar Kräutlein im Acker. Und sie bat die Erde, diese Gaben gnädig anzunehmen und im kommenden Jahr fruchtbare Ernte zu tragen. Als all das vollbracht war, kleidete sich die alte Bäuerin ganz in Weiß. Und mit einem großen Henkelkorb ging sie hinunter zum Hohlweg. Dort stand bereits ein Tisch, und diesen Tisch deckte sie für die Göttin. Da war ein leinenes Tischtuch, so strahlend weiß wie der Schnee. Da waren Krüge voll Milch und Holundersirup, da waren Mehlspeisen und Hagelzucker, alles war für die Göttin bereitet. Und als alles zu ihrer Zufriedenheit getan war, verbeugte sich die alte Bäuerin vor dem Hohlweg und, das Schultertuch fest um sich ziehend gegen die Kälte, stapfte sie zurück zum Hof, ohne sich noch einmal umzuschauen. Denn, so besagte der Brauch, niemand durfte Frau Percht dabei beobachten, wie sie an den Gabentisch trat und sich stärkte und alles und alle segnete. Das war streng verboten. Alle wussten es, alle hielten sich daran, bis auf eine. Die älteste Enkelin der Bäuerin zweifelte. Sie hielt nicht viel vom Geschwätz der Alten. Ach, was, Göttin! Ha, ach, was, Heimchen! Firlefanz und Papalapap! Gibt es Beweise? Niemand konnte es beweisen, und so beschloss sie, in dieser Nacht selbst nachzusehen. Und als alles schlief, machte sich die neugierige junge Frau auf den Weg. Sie ging zum Holzschuppen und verbarg sich darin, und die Augen an ein Astloch gepresst, wartete sie auf die Ankunft der Göttin. Die Zeit wurde ihr lang, die Nacht war schwarz und still, und Stunde um Stunde verstrich. Doch dann hörte sie den Ruf einer Eule, gefolgt von Glöckchengeläut und Kinderlachen hell und heiter. Und da aus dem Wald kam ein Schlitten gefahren, gezogen von Katzen, und vollkommen lautlos glitt der Schlitten auf dem verharschten Schnee dahin bis vor den Gabentisch. Auf dem Schlitten saß Frau Percht. In einem großen weißen Umhang saß sie umgeben von Kindern. Die kleinen Kindergesichtchen unter den kleinen Pelzmützchen schauten verschmitzt und fröhlich, die Wangen rot, die Augen glänzend. Und die Heimchen schleppten Schüsseln und Krüge voller Tau. Und den schütteten sie aus über Acker und Flur, um ihn zu segnen, während Frau Percht an den Tisch trat, um sich zu stärken. Doch gerade als sie die Hand nach einer Mehlspeise ausstreckte, da schaute sie hoch und ihr Blick fuhr dem Mädchen geradewegs ins Herz. Sie wagte, hinter ihrer Holzwand nicht zu atmen. Sie wartete, und dann neigte sich Frau Percht zu einem der Kinder hinab, und sie sagte, »Hier sind zwei Lichtlein zu viel. Ich will sie ausblasen.« Ein eisiger Hauch fuhr über die Augen des Mädchens, und auf einen Schlag waren Mond und Sterne verschwunden. Nichts als dunkelste Schwärze umfing sie, und so stand sie, wartend, harrend, bis Eulenruf und Glöckchengeläut und Kinderlachen sich entfernt hatten. Und dann, voller Kummer, tappte das Mädchen durch den Schnee zurück zum Haus. Hier suchte sie die Küche auf, denn sie hoffte, die glühenden, hellen Kohlen sehen zu können, doch auch das blieb ihr versagt. Als die Bewohner des Hofes am nächsten Morgen erfuhren, was geschehen war, waren alle voller Mitgefühl für das Kind, doch keiner konnte helfen. Und so setzte sie sich an den Herd, die alte Großmutter daneben, und weinte. Als die Rauhnächte verstrichen waren und die Arbeit wieder begann, da brachte die alte Frau dem jungen Mädchen das Spinnen bei und auch andere Handwerkstätigkeiten, die sie ohne Augenlicht verrichten konnte. Doch das Mädchen schien unerreichbar, taub, erstarrt und voller Gram und Kummer. Die Zeit verging und schließlich kam der Frühling. Und eines Morgens klang Vogelsang zum Fenster der kleinen Küche herein. Und da hob das Mädchen den Kopf und jubilierte. »Hörst du, Großmutter? Vogelstimmen! Ach, wer sie doch verstehen könnte, der würde gewiss manches Geheimnis erfahren.« Und da wusste die alte Frau, dass die Zeit gekommen war, ihr Wissen weiterzugeben. Und von da an verging mancher Tag, wo die beiden am Herd saßen und die alte Frau der Jungen von der Göttin erzählte. Sie berichtete vom Wettermachen. Sie erzählte von der Kraft der Pflanzen. Sie sprach von Tieren und vom Jahreslauf und noch von allerlei. Und oft saß das Mädchen unter dem großen Hollerbusch vor der Haustür und sann über das Gehörte nach. Und es war ihr, als ob sich in ihrem Inneren zwei Augen auftäten. Und sie wurde hellsichtig. Und die Zeit verging und der Herbst verstrich und der Winter kam und die Rauhnächte nahten sich. Und eines Abends stand das Mädchen vor der Stalltür, und wie erstaunt war sie, als sie ein Gespräch zwischen Ochs und Esel belauschte.
»Wusstest du, dass die Göttin heute Nacht dem Mädchen sein Augenlicht zurückgeben will?«
»Ja, nein, woher weißt du's?«
»Die Eule hat's mir erzählt.«
»Ja, und wie soll das vor sich gehen, hm?«
»Das Mädchen muss der Göttin den Tisch decken.«
Voller Freude eilte das Mädchen zur Großmutter und berichtete, was es gehört hatte. Und da wusste die alte Frau, dass die Zeit der Stabübergabe gekommen war. Und so war es an diesem Abend die junge Frau, die Mehl in den Wind, Brot in den Ofen, Salz in den Brunnen und Kräuter in die Erde gab. Und schließlich führte die alte Frau die weißgewandete Junge zum Hohlweg. Sie küsste sie auf beide Wangen und ging zurück zum Haus, während die junge Frau den Tisch deckte. Tastend strich sie das Leinentuch glatt. Sie rückte Krüge und Schüsseln zurecht, und dabei gedachte sie der Nacht vor einem Jahr. Und in ihrem Kummer fielen dicke Tränen auf das weiße Tischtuch. Da hörte sie plötzlich direkt neben sich eine Stimme. »Der Mond, der scheint. Wer klagt? Wer weint?« »Ach, ich«, sagte die junge Frau, und sie klagte der Göttin ihr Leid. »Ich wollte nicht glauben. Ich wollte sehen, ich wollte die Göttin selbst schauen, und das ist verboten, und so wurde ich blind.« »Fürwahr«, sagte da Frau Percht, »vor einem Jahr habe ich hier zwei äußere Lichtlein ausgelöscht und zwei innere entzündet. Nun will ich dir dein Augenlicht zurückgeben, auf das du wahrlich sehend wirst.« Ein eisiger Windhauch strich über die Augen des Mädchens, und sie schlug die Augen auf, und Mond und Sterne funkelten und glitzerten auf dem verharschten Schnee. Frau Percht aber und die Heimchen waren längst weitergezogen. Nur ganz von ferne klang noch der Ruf der Eule, das Geläut der Glöckchen und helles, heiteres Kinderlachen. Die junge Frau aber wurde die Nachfolgerin der Bäuerin. Sie pflegte das alte Wissen und die Bräuche, und schließlich wurde sie eine der Holden, der Göttin für immer zugetan.